Ja, guten Morgen. Ich habe euch heute mal ein Thema mitgebracht, wo du vielleicht denkst, das tue ich seit 20 Jahren, seit 30 Jahren, seit 40 Jahren. Aber ich glaube, wir als Christen müssen da ganz viel drüber sprechen. Und es ist meine Meinung, dass es eins der größten Probleme der westlichen Christenheit ist. Wir beschäftigen uns nicht mehr mit der Bibel. Wir bejahen sie vielleicht, aber wirklich verinnerlichen tun wir sie nicht. Hans-Peter Rouher, der Leiter der leider tödlich verunglückte Leiter der und Gründer der Fackelträgerbewegung, sagte mal sehr zutreffend: Ich weiß nichts über dein Leben, aber wenn du auf der Stelle stehst, nicht weiterkommst, dann kann ich dir nur eines sagen: Du liest nicht in der Bibel und hältst keine stille Zeit. Das Krasse ist doch, wir haben die besten Möglichkeiten, die Bibel zu verstehen, die es jemals in der Christenheit gab. Wir haben zig Bibelkommentare in unseren Sprachen. Wir haben zig Übersetzungen in unseren Sprachen. Wir haben die Bibelforschung, die in den letzten 50 und 100 Jahren enormes zustande gebracht hat und uns viel verständlich gemacht hat. Wir haben die besten Voraussetzungen und doch bleiben wir Christen oft stehen. Und das oft, weil wir uns nicht mehr Gottes Wort der Bibel zuwenden. Karl Barth, der große Theologe des letzten Jahrhunderts, sagte mal: Wir werden in der Bibel immer gerade so viel finden, als wir suchen. Großes und Göttliches, wenn wir Großes und Göttliches suchen. Wichtiges und Historisches, wenn wir Wichtiges und Historisches suchen. Überhaupt nichts, wenn wir überhaupt nichts suchen. Und heute geht es nicht um irgendein biblisches Spezial- oder Hintergrundwissen. Heute geht es darum, wenn du dich mit deiner Bibel an den Tisch setzt, was tust du? Wie beginnst du? Was ist dein Start mit dem Gottes Wort? Oder wenn du das in deinem Bett liest, auf deinem Sofa, in der Bus, in der Bahn oder wo immer du das auch liest. Lasst uns starten mit 2. Timotheus 3, 16 und 17. Und wundert euch nicht, ich habe euch heute mal zwei Übersetzungen mitgebracht, aber dazu kommen wir später. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich. Zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Die Bibel sagt dir selber, dass Gott der Autor ist. Wörtlich übersetzt heißt es, sie ist von Gott eingehaucht. Das ist eine Wahnsinnsformulierung. Sie bedeutet, dass Gottes Wort lebendig ist und dass Gottes Wort nützlich ist. In der Neuen Leben-Übersetzung steht, sie kann uns lehren, was wahr ist. Aber hier in unserer Übersetzung steht, sie ist nützlich. Im Originaltext bedeutet dieser Ausdruck wörtlich, einen Vorteil verschaffen. Dahinter steckt der Gedanke, dass es uns einen Vorteil verschafft, wenn wir das Wort Gottes lesen und es in unserem Leben anwenden. Und dieser Vorteil ist der Vers 17. Damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Ich glaube, ich darf davon ausgehen, dass wir alle, oder vielleicht die meisten, aber ich denke alle, richtig und für das Leben gut gerüstet sein wollen. Wir wollen etwas erreichen, wir wollen etwas Erfolg haben, wir wollen ein Leben führen, das uns in die Ewigkeit führt, das auch in der Ewigkeit Bestand hat. Wir wollen der kurzen Zeit, in der wir auf der Erde sind, ein Leben führen, das zählt. Wir wollen nicht das Gefühl haben, ziellos umherzuirren oder irgendwie versuchen, das Ganze nur hinzukriegen. Wir wollen das Gefühl haben, in eine bestimmte Richtung zu gehen. Wir wollen sicher sein, dass unser Lebenskompass in die richtige Richtung zeigt. Dass wir wissen, dass unser Leben von Gott geleitet ist. Danach sehen wir uns doch. Aber mehr als das sehnt sich Gott danach. Deshalb hat er uns sein Wort geschickt. Ein Geschenk. In der Bibel sind die Beispiele und Lösungen drin, die in unser Leben hineinsprechen. Die Situationen, die uns inspirieren, aus Problemen herauszukommen, die uns Orientierung in einer verrückten Welt geben. Das ist unser Vorteil. Auf diesen Seiten steht genau, was uns fürs Leben rüstet. Aber damit wir für jedes gute Werk gerüstet sind, müssen wir wissen, wie wir diese Worte richtig studieren und aufnehmen. Wir müssen wissen, wie wir diese Worte richtig auslegen, nutzen und auch auf uns wirken lassen. Die meisten hier haben heutzutage wahrscheinlich einen Computer. Manche sind wahrscheinlich hier richtige Profis, richtige Nerds. Auf der Arbeit immer Computer, zu Hause Computer. Manche sagen sich, ja, ich habe einen im Zimmer stehen. Also bei mir im Studium gab es mal ein Fach, das hieß Geoinformationssysteme. Und wir mussten Karten erstellen. Richtig schön komplex, hochwertige Programme, kosten Zehntausende. Und ich war nicht mal ganz schlecht da drin, muss ich sagen. Ich hoffe es zumindest. Und ich machte meine Karte fertig, die musste ich dem Professor abgeben. Und dann gucke ich so nach links rüber. Das heißt, jemand aus dem höheren Semester. Und er war am Tippen, zig Zusatzberechnung. Er wusste alles darüber. Und ich dachte, oh, ich weiß noch gar nicht alles. Ich habe vielleicht ein bisschen ein paar Basics, ein paar Grundlagen, aber alles weiß ich darüber nicht. Ich weiß, wie ich es etwas bediene, aber nicht, wie ich es richtig bediene. Und ich frage mich, wie viele von uns das mit der Bibel so geht, wenn es darum geht, sie zu studieren und das Wort Gottes ganz praktisch in unserem Leben umzusetzen. Vielleicht fühlen sich einige von uns auch überfordert, das Wort Gottes in seinen Mittelpunkt zu stellen. Wir haben das Gefühl, wir sind nicht gerade Bibelexperten. Wir wissen nicht einmal, wo wir anfangen sollen. Aber wir wissen, dass in diesem Buch vor uns so viel drinsteckt. Es wartet nur, dass wir uns hineinstürzen, aber wir wissen noch nicht ganz wie. Vielleicht entdeckt sich der ein oder andere in dieser Beschreibung. Wenn das so ist, möchte ich heute ein paar ganz praktische und einfache Tools in die Hand geben, die euch helfen, einen Anfang zu finden, damit du den Vorteil von Gottes Wort in deinem Leben nutzen kannst. Und der erste Schritt ist, wenn wir anfangen, die Bibel zu lesen, beziehe den Heiligen Geist mit ein. Wenn wir die Bibel, das Wort Gottes studieren und in unserem Leben umsetzen wollen, kann man die Rolle des Heiligen Geistes nicht genug betonen. Er ist so wichtig und äußerst wertvoll für unser Leben. Er ist in dem ganzen Prozess, den wir auch bei allen Schritten heute haben werden, überall drin vorhanden. Der Heilige Geist schenkt Offenbarung zu dem, was wir lesen. Mit anderen Worten, wenn wir beim Lesen auf seine Stimme hören, wird er uns Verstehen schenken. Das ist seine Aufgabe. So sagt Jesus in Johannes 16 zu seinen Jüngern, Leute, ich gehe zu eurem Vorteil weg. Und die Jünger schieben dann echt Panik und schreien, nein, wir wollen nicht, dass du gehst. Und Jesus sagt, ich muss gehen. Ich muss an der rechten Seite meines Vaters sitzen. Aber das ist zu eurem Vorteil. Denn nur wenn ich weggehe, dann kann ich euch den Helfer schicken, den Heiligen Geist. Er wird immer bei euch sein. Er wird euch helfen und führen in aller Wahrheit. Und dieses Versprechen galt nicht nur vor 2000 Jahren. Es gilt heute für uns genauso. Wir wissen das, weil zum Beispiel in Römer 5 steht, dass Gott uns mit seinem Heiligen Geist erfüllen wird, wenn wir auf Jesus vertrauen. Er wirkt in uns und verändert uns von innen. Aber er hilft und berät uns auch. Er führt uns, leitet uns in alle Wahrheit und er lässt uns Jesus erkennen. Das ist die wichtigste Aufgabe des Heiligen Geistes, Jesus zu offenbaren und zu verherrlichen. Außerdem bezeugt der Heilige Geist ihn. Und er lehrt und unterweist uns und steht uns bei, Johannes 15, 26. Aber was bedeutet das nun in Bezug auf die Bibel und auf das Studieren davon? Es bedeutet, dass du und ich jedes Mal, wenn wir uns hinsetzen, um in der Bibel zu lesen, den Autor neben uns sitzen haben. Habt ihr euch das schon mal klar gemacht? Das ist unglaublich. Der Heilige Geist ist genauso der Gott, wie der Vater und der Sohn. Er ist nicht das fünfte Rad der Dreieinigkeit. Er ist nicht der kleine Stiefsohn. Er ist genauso sehr Gott wie der Vater und der Sohn. Vergessen wir nicht, dass es um die Bibel geht und um kein normales Buch. Es ist nicht nur Papier und Tinte. Es ist übernatürlich. Es ist von Gott eingehaucht. Das bedeutet, dass es lebendig und aktiv ist. Jemand sagte mal, dass die Bibel das einzigste Buch ist, das sich revanchiert wenn wir es lesen. Die Bibel spricht mit vollkommener Klarheit in jede Situation und Phase unseres Lebens hinein. Sie spricht bis ins tiefste Innere unseres Wesens. Wenn wir die Bibel anwenden, wird sie den Lauf unseres Lebens verändern und beeinflussen. Denn in diesem Buch steckt die unendliche Weisheit und Macht Gottes. Amen. Wenn wir das verstanden haben, dann sollten wir uns angewöhnen, jedes Mal, wenn wir die Bibel studieren, zuerst ein paar Minuten im Gebet zu verbringen. Erkennen wir die Gegenwart des Heiligen Geistes an, danken wir ihm für seine Liebe und sein Wort und wir bitten wir ihn, zu uns zu reden und die Weisheit und Macht Gottes zu zeigen und diese Weisheit und Macht auch in unserem Leben sichtbar zu machen. Ich weiß nicht, ob dir klar ist, dass du zum Heiligen Geist beten kannst. Ich meine, zu Gott beten. Ja, tun wir. Lieber Gott, danke Gott. Zu Jesus beten. Herr Jesus, sei unser Gast und bitte, Herr Jesus, aber zum Heiligen Geist? Ich finde es schon krass. Jesus geht zum Vater, schickt uns den Heiligen Geist als Helfer, als Tröster, als Beistand, als Helfer und wir bitten ihn nicht mal. Der Heilige Geist ist ganz Gott, er ist Teil der Trinität. Und doch wenden wir uns nicht an ihn. Du musst kein langes, ausführlich vorformuliertes, schön frommes Gebet halten. Nur ein kurzes Bekennen und Bitten. Zum Beispiel so: Heiliger Geist, danke für deine Gegenwart. Öffne mein Herz, öffne meine Ohren, öffne meine Augen, dass ich dein Wort verstehe und höre. So einfach kann es sein. Und dann setze dich hin und fange an zu lesen. Ein weiterer Grund, warum wir um die Hilfe des Heiligen Geistes bitten sollten, ist, dass wir ohne ihn niemals ganz sehen werden und erfahren würden, was Gott uns durch sein Wort mitteilen will. Das ist der Grund, warum viele Menschen die Bibel lesen, aber doch nicht verstehen. Wenn kein Glaube in ihnen ist, wenn sie nicht Jesus als ihren Erlöser angenommen haben und damit keine Verbindung zum Heiligen Geist da ist, dann lesen sie nur ein Buch oder sogar ein Märchenbuch, aber doch nicht das gottgehauchte Wort Gottes. Das heißt nicht, dass der Heilige Geist nicht trotzdem zu Menschen, die nicht an Jesus glauben, sprechen kann. Aber ein richtiges Verständnis für das Wort und das Wesen Gottes ist nicht vorhanden. Die Bibel sagt, dass der rettende Glaube durch die Verkündigung des Evangeliums kommt. Aber das Verständnis für die Verkündigung wird durch den Heiligen Geist gewirkt. Damit wird also der rettende Glaube und das biblische Zeugnis durch den Heiligen Geist bewirkt. Und nur dadurch wird der Mensch zum Glauben freigesetzt. Es ist der Gnadenmoment der Entscheidungsfreiheit für Christus, wo du Gott antworten kannst, wo du Ja sagen kannst, Jesus, sei mein Herr. Ohne den Heiligen Geist kann man kein Christ werden. Nur wenn er in dein Leben spricht, merkst du, was Jesus für dich getan hat. Ich denke, wir haben alle schon mal einen Film geguckt, bei der du eine Szene nicht verstanden hast. Also mir geht's so. Und du guckst und denkst, was soll das? Wieso? Und du gehst dann, heutzutage haben ja alle DVDs Extras und schaltest den Director's Cut an. Das ist da, wo der Film nochmal von neuem läuft, aber der Regisseur und die Schauspieler kommentieren ihn für dich. Du siehst den Film und er wird dir nochmal erklärt. Und du denkst, ah, deshalb wurde diese Szene gedreht. Deshalb wurde was in diesen Film hineingenommen. Das deshalb stand es im Drehbuch. Und es öffnet dir die Augen und du verstehst, du kapierst es. Und vielleicht gibt es sogar Szenen, wo du dachtest, die habe ich kapiert in dem Film. Und auf einmal mit dem Kommentar denkst du, wow, da ist ja noch viel mehr drin. Und ich denke, dieses Beispiel zeigt ganz gut, was passiert, wenn wir den Heiligen Geist beim Studieren mit der Bibel einbeziehen. Es ist so, als ob wir den Director's Cut der Bibel anschauen. Wir bekommen viel mehr Klarheit. Wir bekommen neue Erkenntnisse über den Text, weil der Autor neben uns sitzt und ihn für unser Herz kommentiert. Der Heilige Geist redet zu uns zusammen und offenbart die Weisheit und Macht Gottes in unserem Leben. Also wenn wir für jedes gute Werk richtig ausgerüstet sein wollen und das erleben wollen, dass der Heilige Geist in uns lebendig ist, dann lade ihn ein, bevor du die Bibel liest. Bezieh ihn mit ein in dein Bibelstudium. Der zweite Schritt ist, wie gehe ich an den Bibeltext heran? Mir ist klar, wir stehen alle an verschiedenen Stellen im Glaubensleben. Manche sind zig Jahre Christ, haben schon viel mit Gott erlebt, andere stehen am Anfang, andere sind irgendwo dazwischen. Ich möchte euch heute zwei Punkte mitgeben, die, denke ich, euch beim Lesen der Bibel klar sein sollten. Die Norm helfen, die Bücher der Bibel und den Sinn richtig anzuordnen. Und der erste Punkt ist, damit wir das große Ganze verstehen, müssen wir wissen, dass die Bücher in der Bibel nicht chronologisch angeordnet sind. Nur ein kleiner Überblick. Sie kommen nicht historisch eins nach dem anderen, sondern sie sind in Art und Themen und Gruppen zusammengefasst. Die Evangelien und die Apostelgeschichte zum Beispiel handeln von den Taten Jesu auf der Erde. Und danach kommen die Briefe des Paulus, aber manche davon wurden vor den Evangelien geschrieben. Also es ist keine Chronologie. Es würde Stunden dauern, jetzt ins Detail zu gehen, aber mir ist wichtig, dass man einen allgemeinen Überblick darüber hat, dass wir beim Lesen überhaupt eine Ahnung haben, was passiert. Wo bin ich jetzt, an welcher Stelle? Warum lese ich was? Was ist der Hintergrund dahinter? Und der zweite Punkt ist, lese immer wieder verschiedene Übersetzungen. Es gibt so viele. Manche sind einfacher zu lesen, andere sind näher am Originaltext. Ich nenne euch mal ein paar Beispiele, damit es verständlicher wird. Hier im Gottesdienst benutzen wir meistens die Elberfelder Übersetzung. Ich habe euch mal hier zwei mitgebracht. Da könnt ihr ganz gut die Unterschiede sehen. Die Elberfelder Übersetzung ist strukturnah. Sie versucht, nah am Urtext zu sein. Aber natürlich hakt es dann beim Verständnis zum heutigen Deutsch. Es kommen Begriffe vor, die uns komisch sind, die wir nicht mehr kennen. Satzbildungen, die wir nicht mehr verstehen. Oder zur Zeit, ich glaube, das ist so ein Trend, benutzen viele die Hoffnung für alle. Wer benutzt die Hoffnung für alle? Ah, doch, ein paar. Ja, es werden immer mehr, solange man wartet. Das ist immer eine Übersetzung, die versucht, den Sinn verständlich rüberzubringen, aber dafür auch Wörter stärker interpretiert. Man hat nicht wortgetreu übersetzt, sondern versucht, den Gedanken wiederzugeben. Damit wird der ursprüngliche Sinn in heutiger Sprache und auf moderne Art und Weise ausgedrückt, sodass es einfacher wird, diese zu verstehen. Und dazwischen gibt es noch die Luther, die Elberfelder, die Menge, die Schlachter, die Neues Leben, die Neue Genfer und wie sie alle heißen. Oder als App, YouVersion, habt ihr alle Bibelübersetzungen zusammen. Bible-Server, die haben gerade ein super geniales Update. Du kannst jetzt mehrere Übersetzungen nebeneinander gleichzeitig zeigen lassen. Das ist so eine Hilfe, wenn du die Bibel studieren willst. Aber trotzdem, jeder Christ sollte eine Bibel in Papierform haben. Das ist so viel besser zum Studieren und Notizen zu machen. Aber egal welche Übersetzung, jeder Christ braucht eine Bibel. Und welche Übersetzung? Wechsel sie. Wenn du verschiedene Übersetzungen liest, dann wird dir sehr viel schneller deutlich werden, was gemeint ist. Manche Wörter liegen dir näher in deinem Verständnis und du denkst, jo, dieses Wort verstehe ich, dieses Wort aber nicht. Benutze sie und du wirst schneller weiterkommen. Du wirst viel mehr aus deinem Bibelstudium herausholen. Den dritten Schritt habe ich Auspacken genannt. Es geht darum, dass wir verstehen, was wir lesen. Und weil die Menschen damals eine andere Lebensumwelt hatten, auch ein ganz anderes Verständnis von Familie, von Religion und so weiter, ist das echt nicht ganz einfach. Aber ich gebe euch mal ein paar Tools, die euch beim direkten Lesen ohne auf viel Aufwand lesen helfen. Mein erster Tipp, mach dir Notizen beim Lesen. Es ist sehr gut zu merken, aber es ist umso besser, wenn du merkst, dass der Heilige Geist zu dir spricht. Du merkst, der Heilige Geist spricht und zeigt dir eine Bibelstelle, verdeutlicht sie und du kannst gleich aufschreiben. Wenn du dieses Kapitel gelesen hast, hast du es vielleicht vergessen. Es hilft dir, Informationen beim Lesen festzuhalten. Du kannst auch verschiedene Farben nehmen, wie es für dich praktikabel ist. Oder mache dir auf deinem Handy Notizen. dann kannst du jederzeit sie nachlesen. Also ich mache das gerne mal. Wenn mich was beschäftigt, ich trage das ins Handy ein, dann gehe ich auf Arbeit in der Pause, gucke ich mal nach. Wenn ich im Bus sitze, ich gucke mal rein und ich denke darüber nach. Und umso länger ich darüber nachdenke, umso mehr verbinde ich es mit anderen Bibelstellen, umso mehr verbinde ich es mit meinem Bibelwissen, umso mehr kommt mir Klarheit hinein. Aber am deutlichsten ist, wenn du es direkt in deine Bibel schreibst. Und wenn du sie nach einem Jahr aufschlägst, guckst du nach und siehst, oh, diesen Impuls hat mir der Heilige Geist gegeben. Hier, das hat er mir zu dieser Bibelstelle gesagt. Die Großmutter meiner Frau hat jeden Tag ihres Lebens die Bibel abgeschrieben. Also nicht die ganze, aber jeden Tag Kapitel für Kapitel, nur um es besser zu merken. Mein zweiter Tipp ist, stell Fragen zum Text. Formuliere dir eigene Fragen. Ihr kennt ja alle das Lied, wer, wie, was, der, die, das, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt. Ihr kennt es alle, super. Und ja, sorry, das gilt auch für das Verstehen der Bibel. Wenn ihr Kinder habt, Kinder fragen ständig, ob es passt oder nicht, ne? Und das ist auch gut so. Nur so werden Kinder zu selbstständigen Erwachsenen. Nur mit Fragen kann man sich die Welt erschließen und erklären. Und so ist es auch, wenn wir die Bibel lesen. Ich bin überzeugt davon, wenn wir als Kinder Gottes, dass wir dadurch lernen, Fragen zu stellen, Fragen an das Wort Gottes. Schreibt sie auf. Und wenn du dann den Abschnitt fertig gelesen hast, kann man auch zurückgehen und versuchen, diese Fragen nach und nach zu beantworten. Schaut euch die Parallelstellen an. Jede Bibel hat heutzutage Parallelstellen dran. Das sind immer so, die so in so einem kleinen Häkchen stehen. Die stehen am Anfang des Kapitels oder die stehen unten drunter oder direkt am Text. In den synoptischen Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Jesus bezieht sich darin über 80 Mal auf das Alte Testament. Du kannst es nur verstehen, was Jesus sagt, wenn du die Parallelstellen beachtest. Oder du kennst alle 80 Stellen auswendig. Aber ich kenne es nicht, also das ist dran. Oder Apostelgeschichte. Du verstehst die Apostelgeschichte nur, wenn du Lukas liest. Die Apostelgeschichte bezieht sich ständig auf das Lukas-Evangelium. Das heißt, wenn du Apostelgeschichte liest, guck die Parallelstellen im Lukas an. Und du wirst merken, wie schnell Klarheit reinkommt. Nehmt niemals nur eine Bibelstelle für sich alleine. Schaut euch den Kontext an. Für wen wurde das Buch oder das Kapitel geschrieben? An wen ist es geschrieben? Aus welchem Anlass wurde es geschrieben? Was will uns der Schreiber mitteilen? Stell Fragen an den Text. Und zum Beantworten, die meisten kann man mit ein bisschen reinlesen von selbst machen, aber es gibt auch heute zig Möglichkeiten, Bibelkommentare, Geschwister hier in der Gemeinde. Und du wirst merken, wie du reifst, wie du wächst. Den vierten Schritt habe ich Entdecken genannt. Entdecke das unterschwellige Thema in der Bibel. Was meint das? In der Bibel geht es eigentlich nur um ein einziges Thema, nämlich um die Liebe und Freigebigkeit Gottes. Das ist das Thema der Bibel. Und das zeigt sich uns durch Jesus. Der Mittelpunkt der Bibel ist Jesus. Er steckt nicht nur in den Evangelien. Es geht nicht nur in den Evangelien um ihn. Nein, Jesus ist das ganze Evangelium. Er ist die gute Nachricht. Er ist die ganze Bibel. Und jedes Mal, wenn wir die Bibel aufschlagen, sollten wir ihn in den Mittelpunkt stellen. Wir sollten nach ihm suchen. Wisst ihr, Jesus selbst entdeckte sich in der Schrift, als er auf der Erde war. Er sagte zu den Pharisäern, ihr forscht in der Schrift, weil ihr glaubt, dass sie euch das ewige Leben geben kann. Doch die Schrift verweist auf mich. In Lukas 24 gibt es eine Geschichte, in der Jesus nach seiner Kreuzigung und Auferstehung zwei von seinen Jüngern begegnet, die in eine Stadt nach Emmaus gehen. Die Jünger wissen noch nicht, dass Jesus wieder auferstanden ist. Sie denken, er ist tot. Sie denken, die ganze Sache mit Jesus war eigentlich eine dumme Idee. Der Messias hat es nicht gepackt. Er kann es gar nicht gewesen sein. Die Revolution sozusagen ist abgeblasen. Sind sehr enttäuscht. Und dann stößt Jesus zu ihnen und gibt sich ihnen nicht zu erkennen. Und sie setzen sich hin zum Essen und wir lesen, dass Jesus ihnen die Schrift, also das Alte Testament, erklärt. Er teilt ihnen keine moralische Lektion oder sagt ihnen die Punkte, wie man glücklich lebt. Nein, in der Bibel steht, dass er ihnen von Mose und den Propheten an erklärte, was in der Schrift über seine Person steht. Die ganze Bibel berichtet über Jesus, das Alte wie das Neue Testament. Wenn also sogar Jesus sich selbst entdeckt, wenn er der Bibel liest, dann werde ich doch beim Bibellesen auch nach ihm suchen. Ohne Jesus als Mittelpunkt ist die Bibel unvollständig. Es ist so, als ob du ein Puzzle machst und wenn du dann beim letzten Teil ankommst, fehlt es. Dein Bild bleibt unvollständig. Dein Puzzle bleibt unvollständig. Dann bleibt sogar Jesus in dir unvollständig. So wäre die Bibel ohne Jesus. Jesus der Leim, der das Ganze zusammenhält. Der rote Faden von der ersten bis zur letzten Seite. Jedes Mal, wenn wir die Bibel lesen, sollten wir uns zuerst fragen, wo steckt Jesus in diesem Abschnitt? Vielleicht fällt es schwer, Jesus in der Bibel zu finden. Es ist wirklich manchmal nicht ganz einfach. Das Alte Testament wurde hunderte, tausende Jahre vor Jesus geschrieben. Aber wenn du nach ihm suchst, wirst du ihn finden. Vergesst nicht, der Heilige Geist ist bei dir. Und seine wichtigste Aufgabe ist es, Jesus zu offenbaren und zu verherrlichen. Vielleicht denken jetzt einige, schön und gut, ich weiß, dass es immer um Jesus geht und dass er echt wichtig ist. Aber warum kommt es darauf an, ihn zu entdecken? Warum sollten wir überhaupt Jesus in der Bibel suchen? Und dafür gibt es zwei Gründe. Der erste ist, Jesus zeigt uns das Herz des Vaters. Er zeigt uns, wie Gott über uns denkt und wie Gott sich uns gegenüber verhält. Jesus sagt, wenn ihr mich seht, habt ihr den Vater gesehen. Und der zweite Grund ist, warum Jesus im Mittelpunkt steht, ist, das Ziel eines jeden Christen sollte doch nicht nur sein, in den Himmel zu kommen. Nein, das Ziel sollte sein, geistlich zu reifen, immer mehr werden wie Jesus, immer mehr Gemeinschaft haben mit Jesus. Und dann ist es einfacher, wenn wir ihn sehen. Dann ist es einfacher, so zu werden wie er. Also fangen wir an, Jesus im Text zu suchen. Der letzte Punkt ist umsetzen. Am Ende des Ganzen steht wieder ein Gebet. Dafür nenne ich euch drei Wörter. Bitten, hören und dann gehorchen. Wenn du mit dem Lesen fertig bist, nehme dir einen Moment Zeit und sage, Heiliger Geist, hast du mit mir gesprochen? Wie kann ich das, was du mir gerade durch die Bibel gesagt hast, praktisch in meinem Leben umsetzen? Ich will dein Wort nicht nur hören, sondern auch tun. Und dann höre in dich hinein. Dieses Gespräch ist keine Einbahnstraße. Du bist nicht der Einzige, der redet. Werde still und bleibe lang genug still, um seine Stimme zu hören. Denke auch später noch darüber nach, was du gelesen hast. Ich verspreche dir, wenn du dich danach sehnst, Gottes Wort in deinem Leben umzusetzen, dann wird der Heilige Geist Himmel und Erde in Bewegung setzen, um mit dir zu sprechen. Manchmal ist eine hörbare Stimme oder eine leise. Manchmal ist ein Eindruck, den du bekommst. Manchmal ein überwältigendes Gefühl von Frieden. Die Bibel sagt, alle Wege der Weisheit sind Frieden. Wenn du Frieden spürst, geh in die Richtung. Und dann gehorchen. Wenn du das Gefühl hast, dass der Heilige Geist etwas von dir möchte, dann tu es. Sei gehorsam und setze Gottes Wort in deinem Leben um. Dann wird es dich von innen heraus verändern. Und du wirst richtig sein und zu jedem guten Werk gerüstet. Die Bibel ist unser Vorteil. Sie ist das, was uns Richtung gibt. Das ist unser Kompass, der uns immer nach Hause führt, in die richtige Richtung. Es ist Gottes Wort, es ist nicht nur Tinte, es ist nicht nur irgendwas. Es ist übernatürlich, es ist heilig. Gott hat dir sein Wort gegeben, damit du es lernen kannst, damit du studieren kannst, damit du es verinnerlichen kannst, damit du weitergehst. Da, wo du bist, ist nicht dein Ende, sondern es ist noch der Anfang. Sei einfach dabei. Lasst uns jetzt einmal aufstehen. Wir möchten im Lied den Heiligen Geist einladen, zu uns zu sprechen.